Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 80 von Kreisab. Ja, wir gehen steil auf die 100 zu. Natürlich ist unsere Sendung auch heute wieder prall gefüllt. Bundesliga, ein bisschen Superglobe haben wir sogar noch. Diskussionen rund um eine Trainerkonstellation. Trainer, Vater, Sohn. Also Trainer ist der Vater, Sohn ist der Spieler. So ist es besser ausgedrückt. Und wir haben noch die Frauenbundesliga, die angefangen hat. Und wir haben einen Interviewgast, das ist Arno Gunnarsson, der Rechtsaußen des Bergischen HC. Aber ich begrüße zunächst mal meine Gäste, Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Und den freien Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
Hallo.
Ja, Superclub, das ist ja dein Thema überhaupt, oder?
Ich war oft genug da, dieses Jahr leider nicht, aber vorher bei allen Events dabei gewesen, ja.
Was hältst du denn generell von der Veranstaltung?
Ich glaube, sie hat sich jetzt auch etwas ausgelutscht. Also erstmal, bevor wir anfangen, Riesenglückwunsch an die Füchse. Toll gemacht, konnte niemand so richtig mit rechnen. Aber wenn man die Veranstaltung sieht, der Superglobe wurde jahrelang eben dazu genutzt, die WM in Katar zu promoten. Die WM in Katar ist jetzt rum. Und ich glaube, das generelle Interesse an diesem Turnier von katarischer Seite jetzt war nicht mehr ganz so groß. Man muss sehen, zwei katarische Mannschaften, die eigentlich hätten spielen dürfen, können, sollen, hatten abgesagt. Es sprang dann eine ein und die hatte im Gegensatz zu den Vorjahren, was ja dann auch teilweise leidlich kritisiert wurde, auch keine internationalen Stars dabei und landete dementsprechend auch auf dem letzten Platz. Aber ich denke, das war jetzt auch der letzte Superglobe in Doha. Oh. Da wird sich, denke ich mal, die IAF nach einem neuen Gastgeber jetzt umschauen müssen.
Oh, das ist aber interessant. Glaubst du, dass tatsächlich die Kataris jetzt sagen, wir wollen das Ding nicht mehr?
Also ich kann es mir so vorstellen. Es gab ursprünglich einen 5-Jahres-Vertrag, der lief genau bis zum Superglobe 2014, also ein gutes halbes Jahr vor der WM. Dann haben sie jetzt noch einen drangehangen und ich denke eigentlich, der Superglobe war zuvor, also bis 2010, nie eine jährliche Veranstaltung, sondern fand dann, ich sag mal so im 2-3-Jahres-Turnus statt. Und ich glaube fast nicht, dass Katar den im kommenden Jahr nochmal organisieren wird, weil sie haben ihr Ziel erreicht mit der WM, die haben sie gehabt, die haben sie haben den zweiten Platz belegt und ich glaube nicht, dass Katar da nochmal ein größeres Interesse hat, diese Veranstaltung zu organisieren.
Christian, dann lass uns doch ein wenig über das Sportliche sprechen. Björn hat gerade den Füchsen Berlin schon gratuliert. Ich glaube, es ist eine große Überraschung gewesen, wenn man überlegt, welche Mannschaften da sonst mit dabei gewesen sind, nämlich der FC Barcelona. Da gab es einen 26-25 Sieg mit einem verwandelten 7 Meter in der Schlusssekunde und dann gab es nochmal einen Sieg nach Verlängerung gegen West Brem. Also sie haben die beiden Finalisten des Champions League Final Fours geschlagen. Da kann man wirklich nur gratulieren. Wie schätzt du denn die Leistung generell dann ein? Haben die anderen Mannschaften ein bisschen mit Sparflamme gekocht?
Ja, das kann man nicht so unbedingt sagen. Also in beiden Partien war natürlich mit Peter Stochel ein überragender Torhüter auf Seiten der Füchse, der wirklich spektakuläre Bälle gehalten hat. Dazu muss man auch sagen, gerade bei Barcelona, die haben es selber aus der Hand gegeben. West Brem letztendlich auch. Barcelona hat, ich glaube, kurz vor Ende mit 3 Toren geführt und hat dann halt nicht den finalen Treffer noch gemacht, hat die Füchse nochmal zurückkommen lassen. Bei West Brem war es in der Verlängerung so. Sie haben mit 2 Toren direkt zum Beginn der Verlängerung geführt und haben dann sich letztlich 4 Tore in Folge einschenken lassen, was dann die Vorentscheidung war. Insgesamt muss man sagen, in beiden Partien eine sehr, sehr gute kämpferische Leistung. Es zeigt sich allerdings auch, dass die Füchse noch ein bisschen Probleme in der Konstanz hatten. Aber wie gesagt, wenn man gegen solche Top-Teams gewinnt, dann kann man sich auch mal die eine oder andere Schwächephase leisten. Interessant fand ich, dass Erlingur Richardson eigentlich auch gegen Barcelona und West Brem fast die komplette Breite seines Kaders ausgenutzt hat. Willi Weihrauch stand in beiden Partien in der Startformation, was man vielleicht auch nicht so unbedingt erwartet hätte. Ja, auch ein Die Youngster haben alle irgendwie gespielt, also von daher war das schon ein gesamter Mannschaftserfolg der Füchse.
Jetzt, wo du sagst, nicht so viel Konstanz, die sind dann 2 Tage später nach dem Sieg gegen West Brem in Eisenach zum 40-28 Erfolg gekommen. Also sehr, sehr souverän mit einer erneut starken Leistung. Ich glaube, bei den Füchsen läuft's. Die einzige Niederlage gab es am ersten Spieltag in Melsung und wo die im Moment in der Tabelle stehen, das wissen, glaube ich, alle, die sich für Handball interessieren. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir verwehrt sich der Eindruck nicht wirklich, dass Peter Stochel mittlerweile die Nummer 1 bei den Berlinern ist. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also zumindest bei den Superglobe im Halbfinale und im Finale hat Silvio Heinevetter genau zweimal ins Geschehen eingreifen können, nämlich bei jeweils einem 7 Meter. Die restlichen 130 Minuten hat Peter Stochel eigentlich durchgespielt.
Also eine Wachablösung, weil Peter Stochel ist ja auch schon ein paar Jährchen älter als Silvio Heinevetter. Ich hatte auch teilweise in der letzten Saison das Gefühl, dass in der Crunch-Time häufig Peter Stochel zwischen den Pfosten stand.
Also von Wachablösungen will ich da gar nicht sprechen, weil ich denke, beide Keeper waren vorher einigermaßen gleichberechtigt. Bei Dago Sigurdsson kam immer so der Punkt durch, dass Silvio Heinevetter angefangen hat und dann, wenn er einen schlechten Tag gehabt hat, gegen Stochel ausgewechselt wurde. Stochel ist da eher auch der Routinier, der auch von der Bank kommen kann. Heinevetter braucht in meinen Augen das Vertrauen, dass er direkt von Beginn an spielt und ist dann für mich nicht der Keeper, der von der Bank kommen kann. Deswegen, wenn man natürlich mit Stochel beginnt, dann ist es natürlich auch klar, dass er dann wahrscheinlich eher durchspielen wird, sofern er sich nicht irgendwie ins komplette Tief spielt.
Offiziell ist es ja übrigens der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte der Füchse Berlin, Björn. Die sind ja jetzt quasi Vereinsweltmeister. Ist das dennoch sportlich deutlich niedriger zu bewerten als beispielsweise der Sieg im DHB-Pokal 2014 oder der im ERF-Pokal jetzt im Mai?
Also ich sag's mal so, die Mannschaften, die bei einem DHB-Pokal-Final Four in Hamburg oder beim ERF-Pokal-Final Four in Berlin mit dabei waren, die spielen natürlich volle Lotte um den Titel. Aber ich sag's auch mal so, man muss natürlich einen Aspekt, sollte man immer vor Augen haben, auch wenn Barcelona und West Brem finanziell jetzt eigentlich auch auf Rosen gebettet sind. Es geht immerhin, wer das Turnier gewinnt, es geht um $400.000. Und diese $400.000 sind jetzt irgendwann auf dem Konto der Füchse, wenn Bob Hanning den Check eingelöst hat. Das ermöglicht den Füchsen natürlich jetzt bei Bedarf auch nochmal personell nachzulegen. Und ich denke, wenn man bei einer Vereinsweltmeisterschaft ist, will man auch gewinnen. Alfred Gislason hat es immer so schön gesagt, für den Trainer ist dieses Turnier direkt in den Saisonstart rein eine Katastrophe. Für den Kassenwart eine Riesenbereicherung. Aber ich denke, die Berliner haben sich den Titel verdient. Und man kann jetzt natürlich mit diesem Titel, hausieren wäre das falsche Wort, aber man kann sich selber damit bewerben. Man ist aktueller Sieger des zweitwichtigsten Europapokalwettbewerbs, man ist Vereinsweltmeister. Also auf internationaler Ebene können die Füchse sagen, sind wir jetzt ganz oben in der Spitze angekommen.
Trotzdem ist der sportliche Sinn der Veranstaltung, also ich würde ihn mal in Frage stellen, beziehungsweise ich würde es nicht, ich tue es mal. Du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, du siehst die Zukunft dieses Events nicht ganz so klar. Was würdest du denn damit machen? Würdest du es generell abschaffen, wenn es jetzt nicht mehr in Katar stattfindet? Würdest du sagen, alle 4 Jahre? Weil dann können ja auch immer nur gewisse Mannschaften teilnehmen, dann ist das ja sportlich auch ein bisschen verwässert. Was würdest du damit machen?
Also ich sag's mal so, für die Terminplanung der Vereine aus Europa und aus den europäischen Spitzenligen ist diese Veranstaltung eigentlich ein Dorn im Auge gewesen. Also die fand entweder Ende Mai statt, direkt nach oder vor dem Champions-League-Finalturnier, und dann ist sie jetzt in den September gewandert, direkt zum Saisonstart, wo man quasi so zwischen Vorbereitung und ersten Saisonspielen noch für ein paar Tage nach Katar war. Immerhin wurde ja dieses Jahr mal der Modus geändert, man hat jetzt nicht mehr 5 Spiele, sondern nur noch 3 Spiele, dadurch, dass es Viertel, Halb und Finale dann gespielt wurde. Die Frage ist, welche Bedeutung die Veranstaltung für die nicht-europäischen Mannschaften haben. Es ist natürlich so, dass der Afrikameister, der Panamerikameister, der Asienmeister sich gerne auch mit den europäischen Spitzenmannschaften messen wollen. Und das hörte man auch immer raus, zum Beispiel, was die Motivation der Überraschungsmannschaft von Sydney University als Ozeanienmeister war, einmal im Leben gegen Barcelona, gegen Kiel oder gegen die Füchse zu spielen. Da müsste man eben schauen, ob man vielleicht so eine Art Vorturnier macht und dann eben sagt, okay, diese Kontinentalverbände spielen eine Mannschaft aus, die dann, ähnlich wie im Fußball der Weltpokal, so ungefähr dann gegen den Champions-League-Sieger zum Beispiel spielt. Die sportliche Bedeutung für die europäischen Vereine ist, sage ich mal, in komprimierter Form die Vorbereitung abschließen und sich hoffentlich keine langfristigen Verletzungen holen. Also die Idee, die besten Mannschaften der Welt gegeneinander antreten zu lassen, ist dann gut, wenn es nicht zu einer zu hohen Belastung der Europäer führt und wenn die anderen Kontinentalverbände eben auf IAF-Ebene ein eigenes Turnier spielen, wo dann ein Sieger gekürt wird, der dann wiederum gegen einen Champions-League-Sieger zum Beispiel antritt.
Vergleichbar im Fußball macht die FIFA das ja so, sie lässt nur die Kontinental-Champions spielen und ein Team aus dem Gastgeberland, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch auf dem Schirm habe, das sorgt dann dafür, dass der Sieger der Champions League und der Copa Libertadores jeweils nur im Halbfinale und Finale dann antreten, also maximal 2 Spiele. Vielleicht wäre das ja noch eine Variante, denn in diesem Jahr war es ja dann auch so, die Füchse Berlin haben ja gar nicht die Champions League gewonnen, West Brem auch nicht, also das wären wieder 2 Teams gewesen, die man sich hätte sparen können im Endeffekt. Aber gut, es ist nun mal so, wie es ist.
Kairo trotzdem, auch nicht, ja. Übrigens. Kairo ist ja auch nur über die Wildcard reingekommen, weil man dann insgesamt 8 Mannschaften hätte. Man hätte natürlich jetzt einfach auch, und Al-Sadd hatte, glaube ich, auch kein kontinentales
Turnier. Al-Sadd ist der offizielle Turniergastgeber.
Genau.
El-Jaich aus Doha war der Asienmeister. Und in der Regel gab es immer eine Wildcard noch für einen katarischen Vertreter. Aber die haben beide eben drauf verzichtet. Und somit gingen eben die Wildcard an die Füchse und an Kairo.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so meins. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass es einen europäischen Supercup gibt, sozusagen zwischen dem Sieger des Champions League-Titels und des EHF-Pokals. Aber bevor wir mit dem Thema
abschließen... Ja, aber die Veranstaltung hat sich ja auch nicht rentiert. Also Nein. Es gab ja diese EHF Champions Trophy,
die auf Wunsch der Vereine ja abgesagt wurde, weil die Vereine sagen, das passt definitiv nicht mehr in den Terminkalender rein.
Gut, wenn der Superglob noch dazukommt, ne, dann ist klar. Dann wird's
irgendwann. Gab's damals noch gar nicht.
Oh, okay, alles klar. Da weißt du mehr als ich. Aber du hast noch eine nette Anekdote, denn die Sydney University, quasi dein Lieblingsteilnehmer, der hat den ersten Sieg errungen.
Ja, es war also so, sie sind jetzt unter verschiedenen Namen, sie hießen am Anfang mal Southern All-Stars, spielte eben diese reine Studentenmannschaft aus Sydney, jetzt bei jedem Superglobe dabei, war sie dabei und hat in ihrem 19. Turnierspiel den ersten Sieg eingefahren. Und das freut mich besonders für den Trainer der Mannschaft, Philipp Enders, der ist aus Hamburg, der lebt und arbeitet eben in Sydney und hat diese Handballmannschaft dort aufgebaut. Und ja, sie haben in ihrem ersten oder in ihrem Viertelfinale, für mich etwas überraschend, die Katarer von Al-Sadd besiegt. Und sind dadurch ins Halbfinale eingezogen, wurden am Ende Vierter, war der größte Erfolg für Sydney University überhaupt. Was ich jetzt nicht weiß, ist die Anekdote, ob Philipp Enders wirklich sein Versprechen von vor 3 Jahren einmal wahrgemacht hat. Wenn wir hier einmal ein Spiel gewinnen, rauche ich die komplette Selektion aller Zigarren von der Hotelbar. Das ist nicht überliefert, ob er das gemacht hat.
Oh, das müsstest du dann bitte fürs nächste Mal noch in Erfahrung bringen. Ansonsten wäre es das gewesen mit dem Superglobe. Wir machen jetzt kurz weiter mit der Bundesliga und gehen etwas auf die Ergebnisse des Wochenendes ein. Denn ein Ergebnis hat da wirklich für Furore gesorgt. Die MT Melsung, die in den letzten Jahren immer ein bisschen hat Konstanz vermissen lassen, wo alle gesagt haben, ah, eigentlich ein super Kader, die müssten viel mehr erreichen können mit dem, was sie da zur Verfügung haben, hat in Flensburg gewonnen. 33-32, Christian, absolut überraschendes Ergebnis, finde ich.
Ja, überraschend natürlich insofern, weil Flensburg ja als der große Meisterschaftsfavorit zum einen gehandelt wird, zum anderen auch in eigener Halle gespielt hat und natürlich auch Melsungen noch auf 4 Spieler verzichten musste.
Oh, das wusste ich gar nicht. Wer war nicht dabei?
Das muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken.
Für ja, gut, so viel Zeit haben wir nicht. Christian, ist gar kein Problem. Auf jeden Fall hatten sie Ausfälle zu
begleiten. Zudem natürlich muss man dann noch bedenken, dass direkt vor dem Spiel quasi als Emotionsschub dann auch noch die Vertragsverlängerung von Lubomir Franjes bis 2020 kam, als zusätzliche Motivation.
Ja, und normalerweise hätte man da sagen können, sind die Flensburger so heiß, dass sie sich diesen Sieg nicht nehmen lassen. Sie haben aber schon unter der Woche in Hamburg leichte Probleme gehabt, nur da knapp gewonnen. Und dementsprechend, ja, hätte man vielleicht auch denken können, dass die Form nicht unbedingt die allerbeste ist. Melsungen jetzt bei 10-0 Punkten, genau wie die Rhein-Neckar-Löwen, die vorne komplett, ja, ich würde nicht sagen davonlaufen, was ja nicht der Fall ist, aber plus 44 Tore bereits nach 5 Spielen, wenn man jetzt auch gesehen hat, wie sie am Wochenende wieder in Hannover gespielt haben, das war à la Bonheur. Und der Trainer von Hannover, Jens Bürkle, hat gesagt, Björn, dass aus seiner Sicht da der kommende deutsche Meister gespielt hat, weil alle nur über Kiel und Flensburg reden, aber über die Rhein-Neckar-Löwen redet niemand mehr. Wie siehst du das?
Also ich sag's mal so, das ist ja perfekt für die Liga. Also wenn jemand vor dem ersten Spiel da sagt, es ist langweilig, weil Kiel ja sowieso Meister wird, dem haben die Rhein-Neckar-Löwen die letzten 2 Jahre ja schon mal gezeigt, dass es anders ist. Und wenn jetzt 3 Mannschaften um den Titel mitspielen und ich sag mal, je länger Melsung verlustpunktfrei bleibt, dann muss man sie auch mit in den Kreis mit reinnehmen. Aber ich denke, wenn 3 Mannschaften um den Titel mitspielen, dann haben wir wirklich eine sehr, sehr interessante Bundesliga. Und warum soll man es den Rhein-Neckar-Löwen nicht zutrauen? Ich sag mal, Niklas Landin war natürlich ihre Lebensversicherung hinten, aber die Mannschaft ist mittlerweile so eingespielt. Sie lässt sich auch von allen Wechselgerüchten um Uwe Gensheimer herum nicht ablenken. Sie spielt sehr konzentriert ihren Stiefel runter. Und gerade nochmal auf Flensburg zurückzukommen. Vielleicht, wenn man innerhalb von, ich sag mal, 14 Tagen zwei Heimspiele gegen Kiel in der Bundesliga und daraufhin gegen Paris Saint-Germain in der Champions League hat und dann zwischendrin zu Hause gegen Melsungen spielt. Man sollte natürlich das Level der Konzentration komplett oben halten, aber vielleicht hatte man Kiel noch im Kopf und PSG schon wieder im Kopf. Mag sein, ich kann nicht in die Köpfe der Spieler reingucken, aber vielleicht war das auch ein Grund.
Übrigens waren die Spieler Michael Allendorf, Malte Schröder, Vukovic und Fahlgren, hat der Kollege Stein gerade eben noch kurz recherchiert, die da bei Melsungen gefehlt haben. Melsungen spielt jetzt in den nächsten Spielen gegen Gummersbach in Hannover, in Lübecke, zu Hause gegen Lemgo. Also, wenn sie da die Form konservieren, behaupte ich mal, sind 4 weitere Siege mehr als nur möglich. Das schwerste Spiel aus meiner Sicht ist das auswärts in Hannover, aber da müssen wir mal abwarten. Könnte sein, dass die dann mit 18:0 Punkten in die Saison gehen. Wer weiß das schon. Also die MT Melsungen ist da oben mit dabei, die Rhein-Neckar-Löwen sowieso, Kiel und Flensburg hinten dran. Wenn die Füchse dann ihr Nachholspiel noch gewinnen sollten, haben auch sie wie Kiel und Flensburg 8:2 Punkte auf dem Konto und wie es Björn eben schon gesagt hat, für die Liga kann das natürlich nur gut sein. Ein sehr, sehr breites Mittelfeld an der Spitze. So hätte ich es jetzt beinahe gesagt. Habe ich, macht aber auch nichts.
Der Breite an der Spitze ist dichter geworden.
Ja, so kann man es formulieren. Also, schönen Gruß an Berti Vogts und wir machen jetzt unsere erste Pause, sind dann gleich zurück mit weiteren Themen hier in Episode 80 von Kreisab. Wir haben kurz durchgeatmet hier bei Kreisab Episode 80 und wir sind zurück mit meinen Gästen natürlich, mit Christian Stein von Handball World und dem freien Journalisten Björn Paatzen und wir sprechen jetzt ein wenig über Frauenhandball. Da ging am Wochenende die Saison los in der Bundesliga und Christian, es gab zumindest ein Ergebnis, wobei ehrlich gesagt gab es zwei Ergebnisse, die ein bisschen haben aufhorchen lassen, denn wie ich gerade sehe, ich hatte es vorher schon gesehen, aber jetzt fiel es mir erst wieder ein, Blomberg hat Bietigheim geschlagen, 26-25 und der Buxtehude SV musste eine Heimpleite einstecken gegen die TuS Metzingen, 21-25.
Ja, überraschend für mich vor allen Dingen die Niederlage von Bietigheim bei der HFG Blomberg-Lippe. Beide Mannschaften haben letztendlich ihren Kader vor der Saison komplett neu aufstellen müssen. Blomberg wirklich viele Stammspielerinnen verloren und von daher war das schon eine Überraschung, zumal man ja auch sagen muss, bei Bietigheim hätte man ja davon ausgehen können, dass Isabel Roch die Wurfbilder ihrer ehemaligen Mitspielerin gut kennt. Ja, Martin Albertsen hat die Niederlage auf seine Kappe genommen, hat gesagt, er hätte zum Ende der ersten Halbzeit zu spät gewechselt. Was bleibt zu sagen? Also es war für mich die größte Überraschung letztendlich. Buxtehude und Metzingen sind beides Mannschaften, die um den Europapokal spielen. Dass da die Tagesform entscheiden kann, das war, glaube ich, jedem klar. Buxtehude musste auf Isabel Klein verzichten, was sich scheinbar auch da auf die Leistung dann entsprechend auch ausgewirkt hat. Also von daher die etwas kleinere Überraschung.
Björn, dann nenn uns doch mal deinen zukünftigen deutschen Meister mit einer relativ knappen und kurzen Antwort, denn wir wollen ja noch auf ein paar andere Themen eingehen, zum Beispiel die Verjüngungskur bei der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft. Da kommen wir dann direkt zu nach deiner Antwort. Wer ist für dich der Titelfavorit in dieser Saison oder gibt es gar keinen klaren?
Also ich sag's mal so, eigentlicher Titelfavorit für mich ist wieder der Thüringer AC. Dahinter die zwei üblichen Verdächtigen mit Leipzig und Buxtehude. Und dann muss man sehen, was Dortmund und was Bietigheim machen. Wobei ich denke, Dortmund wird sich schneller als Mannschaft finden als Bietigheim. Aber in Dortmund hält man sich ja mit allen Ambitionen ein bisschen zurück, während man Bietigheim eigentlich schon sagt, dass man mindestens Europapokal spielen will. Aber mein Favorit bleibt auch in diesem Jahr trotz diverser Abgänge der Thüringer AC.
Die haben noch ein paar Verletzte. Zum Beispiel haben die beiden Österreicherinnen Beate Schäfknecht und Sonja Frei am Wochenende nicht mitspielen können. Also die müssen da noch mit einer relativ knappen Auswahl an Spielerinnen zurechtkommen im Moment. Aber sie konnten mit 30-23 gegen Bayer Leverkusen gewinnen und sind auch der erste Tabellenführer der neuen Saison. Dann halten wir uns nicht allzu lange mit den Ergebnissen auf, sondern wir schauen auf einen angeblichen Neustart. So hat es zumindest die Pressestelle des Deutschen Handballbundes formuliert. Neustart auf dem Weg zur Heim-WM 2017 mit zahlreichen neuen Spielerinnen nimmt Bundestrainer Jakob Vestergaard die Zukunft der Frauennationalmannschaft des Deutschen Handballbundes in Angriff. Stimmt das überhaupt, Björn?
Also es wurde ein Kader nominiert für einen Lehrgang, der vom 20. bis 24. September stattfindet. Darin sind 24 Spielerinnen, einige, die jetzt vorher auch schon immer dabei waren oder jüngere. Dann kommen einige Talente, die jetzt quasi auch das erste Mal mit dabei sind und eben auch Perspektivspielerinnen. Deswegen kann die Überschrift eben stimmen, auf dem Weg für 2017. Die Frage, die sich mir eben stellte oder auch immer noch stellt, ist, ist das auch schon die Selektion, aus der Jakob Vestergaard dann seinen Kader für die WM in Dänemark oder kurzfristiger gesehen für die EM-Qualifikationsspiele gegen Schweiz und Island zusammenstellt? Es fehlen ein paar Namen, die man dort erwartet hätte, mit Clara Woltering, mit Nadja Nadgornaja, mit zum Beispiel der Anja Althaus. Xenia Smith steht explizit in der Pressemitteilung ja auch drin, spielt in der französischen Liga, weil eben der Lehrgang nicht in der internationalen Woche ist. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum Anja Althaus nicht dabei ist. Also man muss mal sehen, ob diese 24 Spielerinnen die Grundlage für die nächsten Turniere sind, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass man freiwillig auf eine Nadja Nadgornaja oder eine Clara Woltering verzichten will. Bei Clara Woltering weiß man, hat das natürlich vielleicht auch berufliche Gründe mit ihrem Bauernhof in Westfalen, aber Nadja Nadgornaja hat am Wochenende gespielt, war die beste Torschützin von Dortmund. Also ich bin dann gespannt, ob das da jetzt die Mannschaft ist, aus der sich die kommende Nationalmannschaft rekrutieren wird oder ob einige bekannte Namen da nochmal dazustoßen.
Du kannst dir aber vorstellen, dass der Bundestrainer freiwillig auf Anja Althaus verzichtet und auch freiwillig auf Nina Wörz, die er ja hätte nominieren können.
Also ich sag's mal so, das Experiment mit Nina Wörz, gerade in der WM-Qualifikation gegen Russland, muss man leider als gescheitert betrachten. Sie wurde eben zurückgeholt, um da Stabilität und Ähnliches reinzubringen, aber sie hat die Leistungen, die man von ihr sich erwünscht hatte, leider nicht bringen können. Bei Anja Althaus, sie hat immer gesagt, ich bin noch nicht zu alt, um aus der Nationalmannschaft wegzugehen. Es gab immer mal die Bestrebung zu sagen, okay, mit Blick auf 2017 sollte man jetzt schon die Mannschaft zusammenstellen. Bei Anja Althaus, sie hatte letztens auf Vereinsebene mit WADA sehr konstante Leistungen in der Nationalmannschaft weniger. Vielleicht wurde sie jetzt mal wirklich explizit draußen gelassen für den Lehrgang und vielleicht auch für die EM-Quali. Aber dann bin ich wirklich mal gespannt, was der Kader für die WM in Dänemark dann betrifft. Also bei Nina Wörz glaube ich fast nicht, dass sie nochmal nominiert werden wird.
Ja, interessant finde ich auch bei der Liste der Ausfälle oder Nichtberufenen ist ja auch Kerstin Wohlwold dabei. Gerade im zentralen Rückraum eigentlich bislang immer die klare Nummer 1 gewesen. Auch hier könnte es natürlich berufliche Gründe haben. Kerstin ist ja Lehrerin und da wird es mit Sicherheit mit den Freistellterminen auch irgendwie rar gesät sein. Also man weiß es nicht.
Was hältst du denn, Christian, grundsätzlich von dieser Zielsetzung? Ab sofort konzentrieren wir uns auf die Weltmeisterschaft 2017 in Deutschland. Unser Hauptziel ist dann eine Medaille. Die haben wohl vorher irgendwie das Turnier in Dänemark und diese Olympischen Spiele vergessen. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schwierig formuliert.
Ja, also ich hätte diese Entscheidung schon vor 2 Jahren gefällt, als die WM dann nach Deutschland vergeben wurde. Da hätte man meines Erachtens dann den Umbruch schon einleiten müssen sollen. Und dann hätte man mit Blick auf Dänemark und die Olympischen Spiele schon eine entsprechende Mannschaft zusammen gehabt, die dann auch schon über genügend internationale Erfahrung verfügt hätte, um letztendlich dann bei der Heim-WM dann auch richtig gut dazustehen. Aber letztendlich vielleicht besser spät als nie. Die EM-Qualifikation sollte man trotzdem schaffen und Olympia muss man dann halt letztendlich sehen.
Also dazu vielleicht die Sache, wenn man Werbung in eigener Sache für die WM 2017 machen will, dann geht das meiner Meinung nach nur, wenn man von den klassischen Handballfans, die sowieso wissen, dass das Event in Deutschland stattfindet, nur über die Olympischen Spiele. Dann hat man Fernsehzeiten, man erreicht ein Publikum, die Dauer-Olympiaseher, sage ich jetzt mal, die man sonst mit den normalen Liga- und Nationalmannschaftsspielen vielleicht gar nicht erreicht. Und wenn man dann sagt, ja, um diese Mannschaft ist nächstes Jahr Gastgeber der WM, da kann man schon eine gewisse Vorfreude und Interesse schüren. Also ich denke auch wenn jetzt explizit immer wieder auf die WM 2017 Wert gelegt wird als das Hauptziel, man sollte die große Chance, dass man jetzt quasi durch die Hintertür noch eine Chance hat, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, auf keinen Fall in Dänemark aus den Augen lassen.
Ich glaube nicht, dass wir in Rio dabei sind. Du?
Ich glaube es schon. Man kann es ja wieder mal durchrechnen. Also wenn man ins Achtelfinale einzieht bei der WM in Dänemark und nicht unbedingt im Achtelfinale auf Norwegen trifft, die anderen drei potenziellen Gegner sind alle auf einem Niveau, nicht einfach, aber machbar. Und wenn man ins Viertelfinale einzieht in Dänemark, ist man definitiv bei der Olympia-Qualifikation dabei. Und ich sage, dass das Achtelfinale in Dänemark ist natürlich absolut machbar. Wenn man Argentinien und Chile hat, man sollte nicht unbedingt auf dem Platz landen, dass man dann direkt gegen Norwegen spielt. Und wenn man dann das Achtelfinale gewinnt, ist man bei einem Olympia-Qualifikationsturnier dabei. Und die vergangenen Olympischen Spiele und Qualifikationsturniere haben immer gezeigt, dass, wenn man nicht gerade in das Turnier mit drei europäischen Mannschaften reinkommt, die Europäer sich immer für Olympia qualifiziert haben. Und ich denke, auch mit einer Wundertüte, sage ich jetzt mal, wo man noch nicht weiß, wer mitspielen will, kann Deutschland trotz der schweren Vorrundengruppe den Einzug ins Viertelfinale schaffen.
Gut, wenn du mir das jetzt so vorrechnest, ich bin schlecht in Mathe, aber hört sich so an, als hätten wir tatsächlich da ganz gute Aussichten. Vielleicht spielen wir aber ja gegen Norwegen im Achtelfinale und dann sind die Aussichten nicht mehr so rosig. Schauen wir wieder zu den Männern. Ich habe es ja eben im ersten Take schon angekündigt, wir wollen sprechen über eine Vater-Trainer-Sohn-Spieler-Konstellation. Die gibt es beim TuS in Lübeck, der mit 0-10 Punkten in die neue Spielzeit gestartet ist. Sie haben dort einen Trainer geholt, Goran Sutton, der in Saarlouis eher zwei schlechte Spielzeiten hingelegt hat, zweimal eigentlich sportlich abgestiegen und ist dann in der Liga jeweils nur geblieben, weil andere Vereine nicht die Lizenz bekommen haben. So, jetzt haben wir die Situation aktuell. Sein Sohn Tim Sutton gilt als eines der größten Talente im deutschen Handball überhaupt, steht ja eigentlich bei den Rhein-Neckar-Löwen unter Vertrag, die vergangene Saison beim TBV Lemgo, hat dort gegen Ende der Spielzeit auch einige Einsatzzeiten bekommen und auch gar nicht mal so schlecht gespielt. Was haltet ihr da generell von? Christian, fangen wir mal bei dir an, denn man muss ja sagen, jede Ein- und Auswechslung wird dann von außen und natürlich auch intern gerne mal kritisch beäugt. Bevorzugt der Trainer den Sohn? Gibt es dann Ärger irgendwie mit den Mitspielern? Belastet das vielleicht auch das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn? Wie siehst du das?
Also ich habe so eine Situation damals bei TuS im Essen mitbekommen, wo Mike Hanschke Trainer war und Sohn Felix dann als Spieler da war. Die haben mir aus ihrer Erfahrung damals gesagt, tendenziell ist es schon so, dass dann im Zweifelsfalle eher der Sohn benachteiligt wird, eben weil man dem Rest der Mannschaft nicht das Gefühl geben möchte, dass derjenige bevorzugt wird. Ähnliche Sachen gibt es ja auch, wenn in der Frauenbundesliga, wenn mal Trainer und Spielerin zusammen sind, wie zum Beispiel das bei Herbert Müller und Petra Poplar der Fall war, wo es letztendlich immer nur funktionieren kann, dass entweder der Spieler sich nicht darüber beschwert, wenn er dann nicht so zum Einsatz kommt oder wenn er sportlich so dermaßen über dem Rest der anderen steht, dass es überhaupt keine Frage ist, ob er spielt oder nicht. Die Situation war damals in Saarlouis bei Goran und Tim Sutton der Fall. Tim hat in der zweiten Liga so weit über allen anderen hinausgeragt, dass da überhaupt kein Zickenpotenzial, sag ich mal, jetzt vorhanden war. In der ersten Liga sieht das dann dementsprechend aber schon anders aus und da muss man natürlich dann immer drauf achten, zumal er ja auch nicht unbedingt die schwächste Konkurrenz auf seiner Position hat. Von daher.
Dann, Björn, habe ich folgende Frage an dich, die von einem Hörer kommt sozusagen. Wie geht man als Mitspieler mit dem Trainer so um? Kann man in seiner Anwesenheit kritisch über Taktiken diskutieren oder abends, wenn die Mannschaft mal gemeinsam weggeht, auch noch das fünfte Weizen trinken, ohne dass der Trainer was davon mitbekommt? Und wie reagiert der Sohn, wenn sich der Verein vorzeitig vom Vater trennen sollte, was im Trainergeschäft ja zuweilen vorkommt?
Also ich nehme es mal sehr konkret an der Konstellation mit Tim und Goran Sutton. Ich hatte mal ein sehr langes Gespräch mit Tim Sutton gehabt. Er ist ein sehr aufgeweckter Bursche, der A, genau weiß, was er will, aber auch Stimmungen und ähnliche Sachen sehr gut einschätzen kann. Also ich gebe Christian absolut recht. In Saarlouis war da nie irgendwie die Rede, ob Tim Sutton spielt oder nicht. Er musste spielen, sonst wären sie eben abgestiegen. Also ich denke, er kann sich gut selber einschätzen. Ich denke auch, dass alle Beteiligten in dem Verein, also ich sag mal angefangen von der Clubführung, die sich diese Konstellation dann ja auch überlegt haben, und dem Trainer selber dann davon ausgehen, dass es sich um, in dem Fall, wenn der Sohn auch mal abends mit der Mannschaft einen trinken geht, dass da auch mal sicherlich jemand über Goran Sutton auch mal sagen kann, also wie er gestern uns trainiert hat, das war eine Katastrophe. Dann hoffe ich einfach, dass es so, ich sag mal, demokratische Strukturen und offene, transparente Strukturen in der Mannschaft auch gibt. Also ich sehe das jetzt gar nicht so als so großes Problem. Man nimmt die Konstellation, die immerhin mal zum Olympiasieg reichte, nämlich mit Nenad Klajic und Veljko Klajic bei den Kroaten. Und da war Nenad so ein bisschen der verlängerte Arm teilweise. Und es geht einfach darum, dass alle Beteiligten diese Situation respektieren. Und ich sag mal, Tim Sutton muss natürlich jetzt im Falle, sollte sein Vater entlassen werden in Lübeck, was ich ihm nicht wünsche, dann muss er auch Profi genug sein, um diese Situation anzuerkennen und dann sich eben unter einem anderen Trainer genauso beweisen, wie er es unter seinem Vater getan hätte.
Für mich ist er übrigens der Tipp als erste Trainerentlassung der neuen Saison. Aber gut, das ist nur meine Meinung dazu. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Es gibt noch die These der Woche und die lautet in dieser Woche: Der SC Magdeburg hat sich mit den zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen aus den Top 4 erstmal verabschiedet. Was sagst du dazu?
Also ich finde immer solche Prognosen etwas früh. Ich erinnere an die letzte Saison, als der THW Kiel seinen Auftakt verloren hatte und als Tabellenletzter nach Flensburg reiste und jemand schon gesagt hat, oh, noch nie ist Kiel als Tabellenletzter nach Flensburg gefahren. Also ich sag mal, es ist natürlich angesichts der Situation, die man erwarten kann, dass, wenn man sich das Trio Kiel-Flensburg-Löwen anschaut, die werden nicht allzu viele Punkte abgeben. In den übrigen Vergleichen ist natürlich jetzt schon mal eine gewisse Bürde, auch gerade wenn man sieht jetzt mit Melsungen und Füchsen. Aber ich sag mal, nach so einem kurzen Zeitpunkt der Saison schon so langfristige Aussagen zu treffen, finde ich eigentlich nicht gut.
Christian, stimmst du dazu?
Ja, also sie haben natürlich mit der Niederlage in Leipzig zwei Punkte, die sie irgendwie wieder gut machen müssen. Sprich, sie müssen irgendwo auswärts, sei es bei den Füchsen, sei es bei Melsungen oder halt den anderen Champions League-Teilnehmern dann entsprechend irgendwie Punkte holen, wenn sie sich da oben wieder festbeißen wollen. Letztendlich haben aber alle Mannschaften im Laufe einer Saison mal den einen oder anderen Verlustpunkt, den man nicht unbedingt eingeplant hat. Und von daher ist es natürlich jetzt nach gerade mal 5 absolvierten Spielen dafür viel zu früh. Ich denke mal, beim SCM wird man aber auch drauf gespannt sein dürfen, wie jetzt diese Doppelbelastung dann mit dem Europapokal, die sie letzte Saison eben nicht hatten, dann wieder zum Tragen kommt.
Da hilft nur die Zeit, denn die müssen wir haben, beziehungsweise die Geduld, um das zu beobachten. Wir kommen im Prinzip zum Ende unserer Expertenrunde und ich habe ja noch die 5 Fragen an meine Kollegen, die ich die ganze Zeit schon in der Saisonvorschau gestellt habe. Die möchte ich heute zum letzten Mal stellen an den Kollegen Björn Paatzen. Er weiß schon Bescheid, was auf ihn zukommt, deswegen starten wir direkt durch mit Bitte um kurze und spontane Antworten. In dieser Saison freue ich mich besonders auf
den spannenden 3-4-Kampf um die Meisterschaft.
Dieser Spieler wird alle überraschen.
Sagen wir doch einfach mal Tim Sutton.
Diesem Akteur wünsche ich besonders, dass er verletzungsfrei bleibt.
Christian Dissinger.
Deutscher Meister wird.
SG Flensburg-Handewitt.
Für den Handball in Deutschland wäre gut,
wenn alle Nebenkriegsschauplätze beendet würden und man sich auf den Sport konzentriert.
Das ist die am häufigsten genannte Antwort übrigens von den, ich glaube, mittlerweile 20 oder 22 Kollegen, die ich gefragt habe. Eine klare Aussage aller Experten im deutschen Handball zu diesem Thema. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Dann danke ich euch an dieser Stelle recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Christian und Björn. Und wir machen jetzt eine letzte Pause und danach begrüße ich dann Arno Gunnarsson, das ist der Rechtsaußen, nicht nur der isländischen Nationalmannschaft, sondern natürlich auch des Bergischen HC, der ist mein Gast im Interview der Woche. Interviewzeit hier bei Kreisab und dieses Mal begrüße ich einen Spieler des Bergischen HC zum ersten Mal überhaupt in der Sendung, also nicht er, sondern ein Spieler des Bergischen HC und er ist der Rechtsaußen, er spielt auch für die isländische Handballnationalmannschaft. Arno Gunnarsson ist bei mir, hallo.
Ja, hallo.
Ja, wie geht's dir denn? Ihr habt vor 2 Tagen ein nicht ganz so gutes Spiel in Göppingen gemacht, leider.
Ja, ich gehe alles okay jetzt, aber gestern und vorgestern war wirklich schwer. Wir haben schlecht gespielt und ja, man denkt immer nach dem Spiel, was passiert und so, aber jetzt müssen wir einfach weiterdenken und weitergehen, weil wir haben ein Spiel am Mittwoch, so ja, aber jetzt ist alles okay.
Der Gegner am Mittwoch, das sind die Rhein-Neckar-Löwen. Das wird sicherlich nicht einfacher als gegen Göppingen. Warst du ein bisschen geschockt von eurer Leistung in der zweiten Halbzeit? Weil in der ersten Halbzeit hat es relativ gut funktioniert.
Ja, wir haben überragend gespielt in der ersten Halbzeit. Wir haben war alles im Griff. Wir haben gut gedeckt und unser Angriff war okay. Ja, dann zweite Halbzeit, was kann man sagen? Wir haben einfach nur schlecht gespielt. Ja, und Qualität wie Göppingen hat. Dann ist das kein Problem für Göppingen. So, ja, wir müssen einfach besser machen und besser spielen. Das ist einfach so. Aber ich weiß nicht, was ich kann mehr sagen, weil das ist so unterschiedlich, welche wir haben gespielt. Erste Halbzeit, ja, war überragend. Zweite Halbzeit, Katastrophe. So, ich kann nicht mehr sagen.
Hast du ein bisschen Angst vor dem Abstiegskampf in diesem Jahr? Denn wenn man jetzt mal auf euren Spielplan auch guckt, ich habe es eben ja schon gesagt, am Mittwoch kommen die Rhein-Neckar-Löwen. Ein sehr, sehr starker Gegner, der im Moment in einer super Form ist. Ihr habt noch wichtige Spieler, die verletzt sind. Christian Nippes und Viktor Schilage, die fallen noch aus. Bei Christian Nippes weiß man gar nicht, wann er wieder spielen kann. Bei Figo sieht es ein bisschen besser aus. Wird es schwerer als letzte Saison sogar, weil bei euch letzte Saison alles im Prinzip perfekt funktioniert hat?
Ja, ich weiß nicht. Die Liga ist echt unglaublich. Alle können alle Sieg machen und gewinnen. Und ja klar, wir haben eine gute Mannschaft und wir können alles machen. Wir können alle gewinnen, alle Mannschaften gewinnen. Und wenn wir spielen gute Abwehr, das können wir alles machen. Aber wenn wir spielen wie zweite Halbzeit gegen Göppingen, dann ist das wirklich schwer für uns. Ja.
Also du machst dir keine Sorgen?
Jetzt? Nein, mache ich keine Sorgen, nein. Aber wenn wir spielen wie letztes Jahr und wenn wir haben unsere Stimmung da und dann können wir alles machen und dann habe ich keine Sorgen, nein.
Na gut, dann bin ich mal jetzt davon überzeugt und hoffe, dass das klappt. Natürlich hier als Solinger freue ich mich natürlich, wenn wir eine Mannschaft in der ersten Bundesliga haben, das ist ja ganz klar. Dann kommen wir mal ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen. Klar, in Island, da spielt man entweder Handball oder Fußball. Früher natürlich mehr Handball. Zum Fußball kommen wir gleich noch. Wie ist das bei dir denn losgegangen? Welche Vorbilder hattest du, als du Jugendlicher warst, beziehungsweise als kleines Kind? Wann hast du angefangen mit Handball?
Mein Vater war Handballtrainer. So, ich war wirklich jung, wann mein erster Handballtraining war. Ich war 4 Jahre alt oder so. Mein Vorbild war Waldemar Grimson. Er hat früher mit Wuppertal gespielt. Er war wirklich gut rechts außen. Einer der Besten der Welt. Ja, er war mein Vorbild. Ja, ich war wirklich jung, 4 Jahre alt. Dann bin ich 6 Jahre alt, angefangen mit Fußball. Dann habe ich ein bisschen Basketball gespielt, aber nur für 1 oder 2 Jahre, denke ich. Und ja, Basketball ist auch groß in Island jetzt. Wir haben zum Beispiel in Europameisterschaft gespielt, erstes Mal jetzt. Und ja, jetzt ist Fußball dabei, Handball ist fast immer dabei und Basketball jetzt. So, Sport ist ziemlich groß in Island und ja, ich bin sehr stolz auf was wir machen in Island. Mit Fußball, Handball und Basketball jetzt.
Ja, ich glaube, das könnte ja auch sein. Die Leistungen, gerade auch der Basketballer, haben durchaus überrascht. Also ich meine, war besser als Deutschland. Also mehr oder weniger so von den Erwartungen her mal. Aber du hast es jetzt gerade schon gesagt, du hast mehrere Sportarten gespielt. Und dann kommen wir mal auf das Thema Fußball ein bisschen intensiver zu sprechen. Dein Bruder ist der Kapitän der isländischen Fußballnationalmannschaft. Wie kann es denn dann eigentlich sein, dass du gar kein Fußball spielst? Oder hattest du da einfach nicht genug Talent? Weil du hast gerade gesagt, du hast ja Fußball auch eine Zeit lang gespielt und musstest dich dann vielleicht irgendwann entscheiden.
Ja, mein Bruder musste das auch machen. Er war auch guter Handballspieler. Er war in Junior-Nationalmannschaft in Handball und Fußball und dann musste er entscheiden, welche Sport möchte spielen und das war auch so bei mir. Ich war nicht so schlechter Fußballspieler, aber mein Vater war guter Handballspieler in Island und er hat zu mir gesagt, Aaron, du bist besser Handballspieler als Fußballspieler. So. Und er hat auch zu meinem Bruder gesagt, Aaron, du bist besser Handballspieler als Fußballspieler. Und, aber er hat gesagt, nee, ich denke, ich bin besser Fußballspieler. Dann hat er Fußball gehört, aber was kann ich mehr sagen? Ja, das war nicht hart für mich, aber für meinen Bruder war wirklich, wirklich hart. Zum Fußball werden, weil er war ein guter Handballspieler.
Aber am Ende muss man sagen, hat er, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Kann der eigentlich noch durch Island gehen, ohne dass die ganzen Leute stehen bleiben und ein Autogramm oder ein Foto von ihm haben wollen?
Nein, das ist nicht so. In Island ist das nicht so. Wir sind wirklich ruhig, wenn der Sportler ist in Shopping Mall oder so, dann ist das nicht so groß wie hier in Deutschland oder so. Wenn Technowitzki kommt hier nach Deutschland, dann ist alle verrückt, denke ich. Aber in Island ist das nicht so. Wenn Technowitzki nach Island, dann ja klar, alle gucken und so und ja, hallo Dirk und so. Aber wir sind nicht so, wie sagt man, wir sind wirklich ruhig mit Sportlern und so.
Ja, das sei ihnen auch gegönnt. Die Sportler können da ruhig mal für sich sein, finde ich auch in Ordnung so. Trotzdem, nächstes Jahr im Juni, da wirst du wahrscheinlich dann deinen Urlaub in Frankreich verbringen, gehe ich von aus.
Ja, ich hoffe, dass ich kann 1 oder 2 Spiele gucken, weil ich möchte auch einen Urlaub in Island machen. Ich denke, unser letztes Spiel ist 5. Juni hier in Deutschland und dann ist Nationalmannschaft bis 15. Juni. Und ich denke, dass Europameisterschaft fängt an. 16. oder 17. Juni. So, ich hoffe, dass ich kann 1 oder 2 Spiele gucken und dann bin ich nach Island und mache einen Urlaub. Aber das freut mich, dass ich kann vielleicht 1 oder 2 Spiele gucken und meinen Bruder sehen in Europameisterschaft, ja.
fand das ganz großartig. Ich habe mich sehr gefreut mit den Isländern. Das war ja in der Qualifikation davor gegen Kroatien schon relativ knapp für die Weltmeisterschaft in Brasilien. Jetzt also schon vorzeitig, obwohl man so starke Gegner wie die Niederlande in der Gruppe hat, kann man wirklich nur gratulieren. Ja, du hast jetzt gesagt, du möchtest dann natürlich auch wieder nach Hause, um da auch mal Urlaub zu machen. Ist denn Deutschland mittlerweile dein Zuhause so halbwegs? Du bist ja schon ein paar Jahre in Deutschland jetzt.
Ja, ich habe 2010 nach Deutschland gekommen und ja, klar ist Deutschland fast mein Haus jetzt. Und ich habe eine Tochter, sie ist hier in Solingen geboren und sie ist im Kindergarten jetzt lernen sie Deutsch und manchmal sprechen sie Deutsch hier zu Hause. So kommt Wörter und Wörter her, deutsche Wörter. Und ja, jetzt kommen sie jetzt zu Hause. Hallo Diana. Ja, und aber Island ist immer ich möchte immer nach Island fahren, fliegen und Urlaub machen, weil da ist meine Mutter und mein Vater ist da und meine Schwester und mein Bruder ist auch da. Und ja, das ist immer gut zum Urlaub machen in Island. Das ist, ja, meine Freundin ist auch da.
Trotzdem hast du natürlich irgendwann da mal ein Ziel, was du nach der Karriere machst. Ist das für dich vorstellbar, dass du zum Beispiel wie dein Vater auch Trainer wirst? Möchtest du gerne im Sport bleiben generell und dann vielleicht halt auch nicht in Island?
Ja, wir können sehen. Ich möchte gerne etwas machen mit Sport später und ich möchte auch etwas mit meinem Bruder machen. Ja, bin etwas gesprochen, was wir möchten machen, wann wir nach Island kommen, zurückkommen. Und ja, ich weiß nicht, was passiert, wann ich bin fertig mit meiner Karriere, aber ich möchte etwas mit Sport machen, ja, klar.
Kannst du uns ein bisschen was verraten? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit deinem Bruder schon ein bisschen darüber gesprochen.
Das kann ich nicht sagen. Wir möchten etwas machen. Jörgi möchte auch etwas machen, aber mit mir und meinem Bruder. Aber ich möchte nicht das in Radio sagen.
Okay, gut. Dann muss ich das nächste Mal einfach nochmal privat fragen. Das ist gar kein Problem. Jetzt muss ich natürlich noch wissen, was ist denn jetzt größer in Island im Moment? Sind Fußballer größer in Island oder die Handballer, die eigentlich jahrelang so die wichtigsten Botschafter von Island im Ausland waren im Sport?
Fußball ist immer größer als Handball. Unsere Nationalmannschaft war immer größer als Fußballnationalmannschaft, das ist klar, aber die Liga ist immer größer, Fußballliga ist immer größer als Handballliga in Island. Ich denke, dass 21.000 Leute spielen Fußball in Island, aber ich denke nur 6.000 oder 7.000 Handballer gibt es in Island. Früher war auch so viele Leute Fußball spielen in Island. So, Fußball ist immer größer als Handball. Ja, ich weiß nicht warum, aber das ist auch so in der West. Fußball ist größer als Handball in der West. So. Ja, 21.000 Fußballspieler ist in Island. Zum Beispiel in Holland ist 1,6 Millionen, denke ich. So, ja, das ist viel unterschiedlich und wir haben Holland geschlagen, zweimal.
Ja, ich merke schon, du bist ein richtiger Fan. Ja, bist du da auch mal ausgeflippt dann im Stadion, als man da in Holland gewonnen hat in Amsterdam vor 2 Wochen?
Ja, das war wirklich schön. Ich und Björki, wir haben nach dem Training nach Amsterdam gefahren und wir haben einen guten Tag gemacht. Wir haben gut gegessen vor dem Spiel und mit vielen Fans gesprochen. Und dann nach dem Spiel haben wir einfach zurückgefahren, weil wir haben Training am Freitag gehabt. Ja, das war wirklich ein schöner Tag und ein großer Tag für Island. War wirklich so und alle waren wirklich verrückt. Nach dem Spiel, ja.
Ja, ich finde es super. Man kann bei dir richtig die Freude raushören und diesen Stolz über diesen Erfolg von eurer Fußballnationalmannschaft. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da wünschen wir natürlich auch den Isländern, dass sie eine gute Europameisterschaft spielen werden. Und das ist dann auch meine letzte Frage an dich. Ihr seid ja mit Island auch für die Europameisterschaft im Handball qualifiziert. Ihr habt eine Gruppe mit Kroatien, Weißrussland und Norwegen. Für mich klingt das so, als könntet ihr da vielleicht mit 4-2 Punkten aus der Gruppe rausgehen. Weißrussland und Norwegen, die sollten vor euch auf jeden Fall zu schlagen sein.
Ja, das ist aber nicht so einfach. Norwegen ist, wir haben oft gegen Norwegen gespielt und das ist eine Mannschaft. Weißrussland ist auch eine gute Mannschaft. Das sieht natürlich besser aus als zum Beispiel letzte Europameisterschaft. Wir haben eine schwere Gruppe letzte Europameisterschaft gehabt. Ich denke, eine schwere Gruppe. Aber das kann alles passieren in Europameisterschaft. Das ist schwere Turnieren und wenn du bist da, dann bist du, dann ist das gute Mannschaft, wann du bist da, 100%. So, das wird schwer, aber wir können etwas machen, denke ich. Und ich hoffe, dass wir machen besser als zum Beispiel in Katar. Das hoffe ich.
Ja, das stimmt. Da warst du nicht zufrieden mit euren Leistungen. Gerade dann das frühe Ausscheiden im Achtelfinale. Ich glaube, da habt ihr euch sicherlich mehr erhofft. Aber das ist halt dieses K.O.-System. Bei der Europameisterschaft, finde ich aber, ist es sogar noch schwieriger, richtig erfolgreich zu sein, weil da viel, viel mehr gute Mannschaften dabei sind, beziehungsweise ja, das Teilnehmerfeld ist einfach ein bisschen stärker besetzt als bei einer Weltmeisterschaft. Arno, ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit. ja, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein bei Kreisab. Und es gibt natürlich noch unsere Quizfrage der Woche. An dieser Stelle natürlich nochmal viel Erfolg für die isländischen Nationalmannschaften bei den kommenden Europameisterschaften, sowohl in Polen dann im Januar als auch nächstes Jahr in Frankreich. Ich finde es großartig, muss ich wirklich sagen. Ja, dann die Quizfrage der Woche noch. Letzte Woche hatte ich gefragt, wann hat sich die Schweiz das letzte Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert? Das war 1993 in Schweden und ein Schweizer wurde da sogar Torschützenkönig, nämlich Mark Baumgartner. Heute gibt es eine Frage zum isländischen Handball und ich würde gerne wissen, was ist der größte Erfolg in der Geschichte des isländischen Handballs? Wenn ihr die Antwort kennt, dann könnt ihr sie gerne schreiben als private Nachricht bei facebook.com/kreisab. Wir sind auch bei Twitter vertreten, @kreisab.de. Und alle Informationen findet ihr sowieso ganz kompakt auf unserer Internetseite kreisab.de. Danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.